Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts Diagnose Wissen vom Städtischen Klinikum Görlitz. Heute zu Gast habe ich zwei Frauen, die bei uns eine besondere Aufgabe im Klinikum aus- und durchführen. Und zwar geht es heute um die Arbeit der Krankenhausseelsorge. Ich möchte begrüßen Frau Antje Kruse und Frau Ingrid Schmidt. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie sich direkt einmal selbst ganz kurz vorstellen. Wer sind Sie und ganz kurz vielleicht, was machen Sie hier? Frau Kruse.
Ja, ich grüße alle ganz herzlich, die hier zuhören. Ich bin Pfarrerin Kruse. Ich bin 53 Jahre alt. Ich habe evangelische Theologie in Erfurt und Berlin studiert. Habe also eine Ostbiografie im Hintergrund. Bin seit dem 1. September 2020 zu 100% als Klinikpfarrerin hier am Städtischen Klinikum in dieser Spezialseelsorge. Ich bin und bleibe Pfarrerin der evangelischen Kirche mit allen Rechten und Pflichten, aber an einem besonderen Ort. Und was diesen Dienst umfasst, das werden wir gleich auch noch beschreiben können.
Ganz genau, vielen Dank. Frau Schmidt?
Ja, mein Name ist Ingrid Schmidt. Ich bin erst seit 1. März diesen Jahres hier im Haus, habe also gut 100 Tage jetzt geschafft. Ich bin Gemeindereferentin und habe zuvor den Beruf der Krankenschwester erlernt, zu Wendejahren in Leipzig. Und habe dann gedacht, irgendwie muss noch mehr sein, wo ich mit den Menschen tatsächlich zu tun haben kann. Und habe dann nochmal Religionspädagogik und Gemeindepastoral studiert und bin seit 1996 in der Seelsorge tätig im Bistum Görlitz. Bin katholisch, ja, und bin mit 20 Stunden vom Bistum beauftragt, hier im Städtischen Klinikum die Klinikseelsorge durchzuführen.
Dann vielleicht mal so eine grundsätzliche Frage, Frau Pfarrerin Kruse. Was genau ist denn eigentlich Krankenhausseelsorge?
Klinikseelsorge ist ein niedrigschwelliges Angebot, das sich an alle Menschen richtet, zur Begleitung an einem besonderen Ort, in einer besonderen Auszeit mitten im Leben. Ist ein Gesprächsangebot für die Menschen, weil in einem klinischen Umfeld ja doch das Herausgerissensein aus dem Alltag eine Rolle spielt und da ganz viel aufbricht, auch an die Seelenoberfläche dringt, was einfach mal Raum braucht und Raum bekommt, ausgesprochen zu werden. Dabei geht es um Anteilnahme, um aktives Zuhören, um Empathie, um wertschätzende Kommunikation, um Wahrnehmung all dessen, was da ist. Und ich kann Ihnen sagen, dass in Seelsorgegesprächen, unabhängig davon, ob da nur jemand christlich ist oder nicht, alles ins Gespräch gebracht wird, was das Leben birgt, aber wirklich alles.
Es ist denn schon, also das beinhaltet ja der Begriff Seelsorge, dass man wahrscheinlich in diesem fremden Umfeld, abseits von zu Hause, von der gewohnten Routine und dem gewohnten Tagesablauf, vielleicht auch Zeit hat oder manche Patienten diese Zeit haben, über sich nachzudenken und vielleicht auch im Bezug zu der Erkrankung einen anderen Blickwinkel auf ihr Leben zu bekommen. Wer kommt denn so zu Ihnen? Oder ist das so, dass die Patienten zu Ihnen im Klinikum kommen und sagen, ich muss mich mal mit Ihnen unterhalten?
Also es gibt beides, dass Patienten kommen oder auch anrufen. Aber derzeit in der jetzigen Corona-Situation ist es überwiegend so, dass wir zu den Patienten gehen. Die melden sich, die werden ja, wenn sie ins Krankenhaus kommen, gefragt, ob sie eine Konfession haben und ob sie Seelsorge wünschen. Und der eine oder andere gibt es dann auch an. Und dann sehen wir das und gehen dort natürlich dann auch hin. Und sagen aus den unterschiedlichsten Gründen dann, wenn wir mit dem Patienten im Gespräch sind, weshalb sie sich gewünscht haben, dass jemand kommt, der einfach da ist und Zeit hat und mit ihnen redet. Und da kommt wirklich alles. Also Seelsorge heißt dann eben für mich, ich lebe ein Stück mit diesem Menschen mit den Höhen und den Tiefen. Sind ja nicht nur traurige Anlässe, gibt ja auch trotz Krankheit schöne Dinge, die man dann miteinander teilt. Aber auch ganz klar die Zusage, wir nehmen sie mit in Gedanken und wir beten auch für sie und sie sind hier nicht allein.
Es gibt viele Wege, mit uns in Kontakt zu kommen, nicht nur in Kontakt, sondern auch uns zu begegnen. Also einmal kann man uns anrufen. Jetzt gerade in der Corona-bedingten Zeit waren auch viele Angehörige von weiter her, die auf die Homepage der Klinik geguckt haben, sich die Nummer gezielt raussuchten und dann aus Mecklenburg, aus Stuttgart und sonst woher anriefen und baten, ihre Angehörigen zu besuchen, vielleicht auch verbunden mit einem bestimmten Auftrag. Da war auch sehr viel am Telefon, seelsorgerlich im Gespräch. Im Medikosystem sind wir ja ganz gleichberechtigt eingestellt und Personal, Ärzteschaft und Pflege gibt ein Konsil ein und dann können wir das sehen und gehen dann auch gezielt dorthin. Ärzteschaft, Pflege ruft an, hier IMZ, kommen Sie bitte, wenn da der Eindruck besteht, da ist ja auch ein Gesprächsbedarf oder hier ist jemand unruhig oder vor oder nach einer schweren Diagnose oder Behandlung. Das ist sehr vielfältig. Wir gehen zu allen Menschen, das möchte ich nochmal ausdrücklich auch betonen. Manchmal denken ja Leute, sie müssen in der Kirche sein, damit wir kommen. So ist es nicht. Das ist ein offenes Angebot. Und manchmal haben Menschen den Eindruck, sie müssten immer mit uns reden. Dem ist nicht so. Es gibt auch die nonverbale Kommunikation, die auch aktives Schweigen als eine Möglichkeit der Kommunikation beinhaltet. Und manchmal ist es so, dass die Hand nicht mehr losgelassen wird, dass einfach jemand an der Seite ist zum Leben. Manchmal auch zum Sterben. Und wir gehen zu den Menschen von der Neonatologie über den Kreißsaal bis hin auch in den onkologischen Bereich.
Können Sie mal ein Beispiel nennen, wenn jemand Ihre Hilfe oder Ihren Besuch oder einfach Ihre Anwesenheit erbittet, worum es da so geht?
Also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass eine Station anrief und sagt, können Sie mal bitte kommen, wir haben hier einen älteren Herrn, dessen Frau ist gerade an Corona gestorben. Er liegt hier im Krankenhaus und sie war schon ein Jahr lang im Pflegeheim und hat sie ein Jahr lang nicht gesehen und jetzt ist sie gestorben. Und er wusste, er geht in 3-4 Tagen nach Hause, aber es ist eigentlich zu spät, dass er seine Frau noch mal sehen kann. Das zum Beispiel so Beispiele, wo man auch jetzt nicht mit Worten massig über die Leute sich ergießt, sondern einfach erstmal da ist und eher dem Patienten erzählen lässt.
Und was können Sie denn tatsächlich tun?
Also ich kann erstmal da sein und sagen, ich höre Ihnen gerne zu, lassen Sie es einfach raus. Patient weint dann auch und dann sage ich, denen ist das peinlich. Ich sage, ich muss Ihnen nicht peinlich sein, das ist auch hilfreich, weinen zu können. Und sie dürfen mir das einfach erzählen. Und oft sage ich dann in so bedrückenden Situationen, dass wenn ich hier wieder gehe, in unser Büro, gehe ich an der Kapelle vorbei und dort ist immer die Möglichkeit, eine Kerze anzuzünden. Einfach auch wortlos mit den Anliegen, die wir haben. Und die würde ich für sie anzünden. Und wissen Sie, dass Sie nicht allein sind? Ja, oder ich frage nach Möglichkeiten, dass er die Frau nochmal sehen kann, Bestattungsinstitut, was halt so alles möglich ist. Aber das muss man auch wohl dosieren, weil man kann ja nicht dem jetzt schon alles erzählen. Das kann der Patient gar nicht aufnehmen. Erstmal ist Trauer angesagt und die muss er erstmal zulassen. Und dabei kann ich helfen.
Frau Kruse, sind Sie denn auch für die Mitarbeiter da als Ansprechpartnerin? Weil gerade Corona, es ist schon eine sehr schwierige Zeit gewesen. Jetzt momentan freuen wir uns, dass es offenbar besser wird. Ist es etwas, auch ein Angebot der Krankenhausseelsorge für die Belegschaft oder nur für die Patienten?
Also die Krankenhausseelsorge hat ja 4 Säulen des Dienstumfanges. Das ist vielleicht noch gar nicht so sehr bekannt. Die erste Säule bezieht sich natürlich auf unsere Patientinnen und Patienten, den Kleinen, den Großen, den Alten, den Jungen. Wer da so ist, und gern sind wir auch auf der Kinder- und Jugendstation. Die zweite Säule unseres Dienstes sind die Angehörigen und Zugehörigen. Ja, manchmal gibt es auch schwierige Angehörige, einen erwachsenen Sohn etwa, der die Diagnose nicht annehmen kann und möchte oder Fragestellungen hat zur Behandlung oder jemand, der im Sterben liegt. Ja, das ist eine Fragestellung, die erst einmal auch zugelassen, herangelassen werden muss, sich ja dem zu nähern. Und manchmal gibt es unterschiedliche Fragestellungen zwischen Patient und Angehörigen. Da können wir auch mediatorisch oder einfach im Gespräch da sein und begleiten. Und das ist manchmal ganz, ganz wichtig, da nochmal eine andere Stimme zu hören. Dann ist die dritte Säule das ganze Personal eines Kliniksystems. Für Sie sind wir da zum Gespräch. Und die Tür ist ganz oft auf bei uns neben der Klinikkapelle in unserem Seelsorgebüro. Und wenn auf ist, darf man einfach reinkommen oder mal anrufen und sagen, Mensch, ich muss Ihnen mal was beichten, sagen manchmal so Leute. Und dann kommen Sie rein, Kaffee oder Tee. Und dann kann man etwas miteinander teilen, was vielleicht dienstlich oder privat auf der Seele liegt. Und das einfach miteinander ja, zu teilen, ist ja auch schon mal ein Wert an sich und ist auch sehr wertvoll. Und manchmal kann man auch eine andere Perspektive einnehmen, dadurch, dass jemand anderes seine Wahrnehmungen auf etwas zum Ausdruck bringt. Also Patientinnen und Patienten, Angehörige und Zugehörige. Das ganze Personal in der Klinik ist bei uns im liebevollen Blick. Und die vierte Säule bezieht sich auf die Ausbildung, Fort- und Weiterbildung des Klinikpersonals und das Ethikkomitee der Klinik. Ich habe eine medizinethische Ausbildung an der Akademie in Hannover gemacht unter anderem und kenne das von früherem Dienstort so, dass ich auch Mitglied in einem Ethikkomitee bin. Hier würde ich gerne noch meine Kraft auch reingeben und da mitarbeiten, wenn es gewünscht wird. Und wir haben gestern zum Beispiel die erste Fortbildung fürs Personal absolviert. Nein, vorgestern, entschuldige, vorgestern schon. Und da haben wir auch darüber gesprochen, was Klinikseelsorge als ein Gesundheitsberuf, so wird es bezeichnet, dann auch leisten kann. Und uns ist sehr gelegen daran, dass wir gut vernetzt interprofessionell miteinander hier zum Wohl der Patientinnen und Patienten dienen, agieren.
Sie sagten Gesundheitsberuf. Das wäre auch noch so eine Frage. Gibt es denn diese Art von Seelsorge, Klinikseelsorge auch in anderen Bereichen oder ist das eine ganz spezielle Form der Seelsorge, die angeboten wird?
Also sagt ja der Name schon, es ist eine spezielle Form von Seelsorge, nämlich in Krankenhäusern, Kliniken. Aber die Seelsorge grundsätzlich ist ganz vielfältig. Gibt es auch in Altenheimen, in Behindertenheimen. In der Schule wird Seelsorge angeboten, bei kirchlichen Trägerschaften. Es gibt Urlauberseelsorge, Militärseelsorge. Also in Gefängnissen sind Seelsorger vor Ort. Also überall, wo das Leben spielt, wo das Leben lebt, da ist Seelsorge vor Ort. Es ist eine bestimmte Kategorie der Seelsorge, ja. Und es ist eine besondere Herausforderung. Es ist jetzt anders, als mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und die zu schulen oder zu bilden.
Krankenhausseelsorge ist auch eine spezielle Seelsorge, die auch viel Qualifikationen für diesen Bereich der Klinik braucht. Und es ist auch ein Teilaspekt von Spiritual Care.
Viel Erfahrung haben Sie ja, wenn Sie sagten, Sie haben Frau Schmidt vorher am Beruf der Krankenschwester erlernt und auch gearbeitet in dem Bereich. Haben Sie aufgrund dieses Wissens nochmal einen anderen Zugang zu den hier, zu den Menschen hier?
Ich vermute ja. Also ich glaube schon, das Hintergrundwissen. Also zu wissen, wenn wir zum Beispiel auf der D2 sind, wenn gesagt wird, der Patient hat dies und jenes und jetzt noch dies und jenes festgestellt worden und folgende Therapie ist angedacht, dann klickert es natürlich ab und an schon immer noch und denke, okay. Oder wenn ich am Patientenbett bin und der Patient um einen Rat fragt, dann sage ich auch schon manchmal, haben denn die Ärzte mal dieses oder jenes erwähnt oder so? Ja oder nein? So dass man da ins Gespräch kommt. Aber ich gebe mir viel Mühe. Ich arbeite nicht als Krankenschwester hier, das irgendwie so raushängen zu lassen. Aber für den Hintergrund und auch für die Offenheit, mit der man ans Patientenbett tritt, ist das, glaube ich, schon sehr hilfreich. Und ich hätte diesen Wunsch nicht gehabt, als Seelsorgerin tätig zu sein, wenn ich nicht vorher Krankenschwester gewesen wäre. Dann hätte ich nämlich nicht gewusst, wie wertvoll es ist, wenn man wirklich Zeit hat. Und das Pflegepersonal macht tolle Arbeit, aber ist zu bis oben hin und funktionieren und dokumentieren und rennen. Und die Zeit, wirklich mal 10 Minuten beim Patienten zu sein, das ist dann schon mal ein toller Tag, wenn das mal klappt. Und wir können das in der Seelsorge, wir können diese Zeit schenken.
Das ist ja das Problem von dem Beruf momentan. Auch wenn man sich dafür entscheidet, Pflegekraft zu werden, dann macht man das ja auch, weil man helfen möchte, weil man eine Berufung hat. Und die Zeit für den Patienten ist aufgrund des Arbeitsaufkommens halt wirklich oft zu knapp. Das Gespräch fehlt, das stimmt. Vielleicht ganz kurz, Sie sagten vorhin, die D2 ist bei uns im Haus die Station für die Krebspatienten. Und dort sind Sie wahrscheinlich auch öfter unterwegs, vermute ich jetzt mal so. In welchen Kliniken sind Sie denn noch so, sagen wir mal, überwiegend oder werden Sie überwiegend gerufen? Und gibt es dort spezielle Bereiche? Sie sagten, Frau Kruse, Sie sind in allen Bereichen tätig, aber gibt es Kliniken, wo Ihre Hilfe besonders in Anspruch genommen wird?
Ich überlege, es ist sehr unterschiedlich. Vielleicht denkt man Krankenhausseelsorge, ach na ja, vielleicht so Richtung Lebensende. Das ist nur wirklich nur ein Teilbereich. Und wir sitzen ja auch im onkologischen Team und sind da ganz gleichberechtigt ein Part. Unter anderem ist ein sehr gutes Miteinander in der kurzen Zeit gewachsen mit Chefarzt Karbaum, kann ich so sagen, mit der Pflege, mit dem Hospizdienst, jetzt dem SAPV-Team und der Seelsorge und der Sozialarbeiterin. Schätze ich sehr. Ja, ich bin vielleicht weniger auf der Geriatrie, muss ich sagen. Also es ist wirklich bunt und kein Tag ist wie der andere. Ich kann mir was vornehmen, aber durch Konsile oder Anforderungen kann der Tag schon wieder völlig anders sein.
Da geht es Ihnen wahrscheinlich genauso wie den vielen Augenkollegen hier auf den Stationen und den Kliniken in Ihrem Arbeitsbereich. Wer kümmert sich denn um Ihre Seele, wenn Sie so viel auch mit den vielleicht doch schweren Schicksalen konfrontiert werden, gerade auf der Krebsstation? Wer kümmert sich um Sie?
Also erstmal müssen wir uns professionell in Nähe und Distanz selbst darum kümmern. Das lernen wir ja auch in den verschiedenen Ausbildungen dafür. Ich persönlich finde es immer wichtig, nochmal ganz fremdartige, zum klinischen System fremdartige Tätigkeiten zu tun. Ich war Marathonläuferin. Hier in Görlitz ist das ein bisschen schwierig, finde ich. Hab das auch minimiert. Aber ja, Sport ist gut, Humor hilft heilen. Das ist auch ganz wichtig und wir sind verpflichtet zur Supervision natürlich.
Supervision bedeutet, vielleicht für unsere Hörer ganz kurz, dass Sie auch jemanden haben, der sich um Sie kümmert, professionell, mit dem Sie sprechen können, regelmäßig, ne?
Ja, wo es natürlich anonymisiert vielleicht um Probleme und Fragestellungen geht, die mich umtreiben auch, ja, um da gut miteinander weiterzuarbeiten und für mich auch Klärung herzuführen.
Frau Schmidt, was ist Ihr Ausgleich?
Also in erster Linie, das würde ich unterschreiben, was Fahren Kuse sagt, müssen wir uns natürlich auf uns selber achten. Supervision wäre auch mein nächstes Stichwort gewesen. Das sind wir also angehalten, das in dieser Sonderseelsorge auch wahrzunehmen. Und ja, mir hilft natürlich auch mein Glaube. Gott sei Dank, den habe ich geschenkt bekommen. Und ich merke immer mehr, dass auch viel ohne große Worte wir dem Patienten dadurch Hilfe geben können, weil einfach so ein kleines Stückchen Hoffnung bei allem Schmerzen und bei allem Leiden immer noch da ist. Und was hilft mir? Ich persönlich spiele Gitarre und mache gern Musik. Und wenn ich eine Stunde Zeit und Lust noch habe und ich das den Mitmietern im Haus zumuten kann, dann setze ich mich auch gern nochmal an meine Gitarre und singe.
Ja, christliche Glaube, der mich trägt, das ist ja eine Kraftquelle und eine Ressource. Und so bei ganz schweren Fällen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gehe ich schon auch mal in die Klinikkapelle und setze mich oder singe einfach los. Und ich weiß ja, wo ich es abgeben kann.
Das ist auch noch ein kleines, schönes Stichwort. Wir haben hier bei uns im Klinikum eine Kapelle. Und ich persönlich finde sie wunderschön. Sie hat einen Sternenhimmel. Es ist schön blau mit ganz kleinen Lampen. Es ist mit Holz sehr, sehr schön ausgestattet. Und es ist ein Ort der Stille. Tatsächlich auch, wenn man dorthin kommt, unabhängig vom Glauben. Sie sagten, die Kapelle ist immer offen. Nun sind sie beide aber zudem auch sehr engagiert und organisieren auch viele Veranstaltungen. Jetzt, sag mal, unter Corona war es schon sehr schwierig oder ist es schwierig, aber Gottesdienste finden statt, gemeinsames Singen oder sie haben auch schon dafür gesorgt, dass auch mal draußen auf dem Gelände für die Patienten Musik gespielt wird, um sie abzulenken, aus dem harten Alltag rauszuholen. Das Engagement ist wirklich ganz, ganz toll. Und die Gottesdienste werden auch ans Patientenbett übertragen. Für diejenigen, die halt nicht laufen können. Was ist da so das Nächste, was Sie vorhaben?
Ja, was ist das Nächste, was wir vorhaben? Also es ist ja jede Woche mindestens eine Veranstaltung in der Kapelle. Das ist nämlich der Donnerstagabend um 19 Uhr. Die Abendandacht mit vielen Kerzen und Gesängen aus Tessé. Das sind ganz meditative, einfache Gesänge mit Gebet und Texten in einer kleinen Betrachtung. Das ist immer am Donnerstagabend. Es gibt einmal im Monat einen evangelischen Gottesdienst, immer am ersten Mittwoch um 18.30 Uhr. Und es gibt einmal im Monat einen katholischen Gottesdienst. Das ist immer ein Samstag um 10 Uhr. Und ansonsten kommt es auf die Zeit an, die gerade ist. Pfingstmontag zum Beispiel haben wir einen ökumenischen Gottesdienst gefeiert. Wir wollen auch gerne am Heiligen Abend so einen Gottesdienst anbieten. Und sobald auch wieder von außen in die Kapelle Besucher können, wird es auch da Angebote geben. Im Advent planen wir zum Beispiel jeden Adventssonntag einen Impuls aus der Kapelle. Ja, so verschiedenste Dinge.
Du hast es schon sehr schön beschrieben, Ingrid. Eine Sache geht mir noch nach. Wir wollen auch für das Klinikpersonal, wenn wir die Pandemie überstanden haben werden, nochmal einen ganz besonderen offenen Impulsgottesdienst anbieten für alle, um nochmal ja anzuhalten, innezuhalten, um nochmal draufzuschauen auf das, was hier geleistet wurde unter extremen Anforderungen und Bedingungen. Das SARS-CoV-2-Virus und einfach nochmal loben, danken, vielleicht auch bitten und klagen und all das soll Raum gewinnen. Das bieten wir fürs Personal an und vielleicht kriegen wir nochmal so einen Impuls auch ihrerseits her, wann das dran sein könnte.
Da finden wir bestimmt einen schönen Termin, um sowas zu organisieren gemeinsam. Wir hoffen ja alle, dass bald wieder Besucher auch von außen regulär zu uns kommen können. Das erleichtert viel auch an Ihrer Arbeit. Aber gestatten Sie mir die Frage, was hat denn Corona während der harten Zeit bedeutet? Wie hat es die Arbeit der Seelsorge beeinflusst?
Also Corona hatte natürlich für die Seelsorge eine große Bedeutung. Wenn wir gerufen wurden auf die IMZ oder auf die Corona-Station, dann hieß das immer, ankleiden, wieder auskleiden, die richtige Reihenfolge beachten, Vollschutz mit Haube und Visier und Mantel und Doppelthandschuhe. Und dann steht man wie so ein Marsmännchen vor dem Patienten, der eigentlich nichts sieht, nur unsere Augen und trotzdem spürt, hier ist jemand, der Zeit hat. Aber es war schon eine Behinderung und es hat auch Einfluss genommen, dass wir die einzigen Leute waren, mit denen die Patienten reden konnten. Angehörige konnten zumeist nicht rein, in besonderen Fällen ja, aber das war schon die absolute Ausnahme. Aber es hat auch Dinge hervorgebracht, die wir ansonsten vielleicht gar nicht nutzen würden. Also schon, dass wir hier sitzen und einen Podcast aufnehmen können, vermute ich mal, wäre vorher gar nicht möglich gewesen. Oder dass wir ganz viel am Telefon mit Angehörigen sprechen, die uns einfach anrufen und bitten, können Sie mal bitte dieses oder jenes ausrichten oder dieses oder jenes tun. Oder dass wir wirklich sagen, wenn wir einen Gottesdienst feiern, dann muss der wirklich zu Herzen gehen. Also dass wir auch die Zeit dafür uns nehmen konnten, den eben besonders gut auch vorzubereiten. Und ich bin noch nie so häufig mit Dankbarkeit von Menschen, mit denen ich gearbeitet habe und für die ich arbeite, überschüttet worden. Also wirklich, es gibt eigentlich keinen Besuch, wo am Ende nicht der Patient sagt, danke, dass Sie da waren. Eine Patientin hat gesagt, vielen Dank für Ihre Liebe. Da war ich völlig sprachlos, weil ich dachte, Hilfe, was ist das für ein Anspruch?
Ja, ich denke, das hat viel mit uns allen gemacht. Das hat Prioritäten verschoben. Es hat vielleicht auch Werte neu gesetzt und möglicherweise einfach auch neue Wege ermöglicht. Vielleicht auch für die Krankenhausseelsorge. Was kann man denn sagen? Corona, die Zeit, egal wie es jetzt weitergeht, das wird uns immer irgendwo begleiten und das wird einen veränderten Weg, glaube ich, schon geben, auch in der Seelsorge.
Ich wünsche mir, dass wir weiterhin sehr aufmerksame, wachsame Menschen bleiben. Ich hoffe, dass wir zu einer neuen Bewusstheit wachsen, nicht nur in der Klinikseelsorge, sondern so insgesamt als Menschen, weil von heute auf morgen haben wir gelernt, schmerzlich kann alles anders sein, von heute auf morgen. Und ich wünsche mir, dass wir stärker, auch können Sie theologisch, philosophisch oder allgemein menschlich auch verstehen, ich wünsche mir, dass wir Leben und Tod als zwei Seiten der einen Medaille mehr wahrnehmen. Sterben ist ja oft noch ein tabuisiertes Thema. Und auch die Fragestellung hoffe ich, dass wir das öfter mehr so in Blick nehmen. Was brauche ich wirklich zum Leben? Und was brauche ich einfach gar nicht zum Leben? Was ist mir wichtig? Was ist mir kostbar, wertvoll? Was hält mich in Krisensituationen? Wo ist mein Halt? Wie heißt denn meine Hoffnung? Diese Fragestellung, glaube ich, kommen uns wieder näher. Und vielleicht auch, ich wünsche mir, dass so diese Bewusstheit stärker wird. Können wir so weitermachen, so weiterleben wie bisher? Auf Teufel komm raus und nach mir die Sinnflut? Oder sollte ich nicht nochmal neu nachdenken über das, was mich unbedingt angeht, was wirklich wichtig ist und was nicht? Und ich wünsche mir so für mich selber auch, oder nehme ich mir vor, und vielleicht auch für uns insgesamt, so eine Renaissance des Minimalismus. Also weniger ist mehr.
Leichtes Gepäck, genau. Ich fand es ein sehr interessantes Gespräch, weil es ein Bereich ist, der alle sämtliche Winkel in unserem Haus berühren kann, berühren darf. Das Angebot der Seelsorge ist für jeden in Anspruch nehmbar, unabhängig vom Glauben. Das habe ich mir jetzt auch mit rausgezogen, denn die Kapelle kann auch jeder mal für einen Moment der Stille betreten und ich danke Ihnen für Ihre Offenheit. Es ist auch schön zu wissen, wie Sie selbst mit Ihrer Seele in dem Zusammenhang auch umgehen und umgehen können. Denn wir sind ja alle Menschen, die manche Belastungen ja besser und manche eben nicht so gut verkraften. Ich danke Ihnen für das Gespräch und ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg und spannende weitere Erfahrungen in den nächsten Wochen und Monaten. Dankeschön.
Dankeschön.
Ich danke auch.